Hi und herzlich willkommen zur dritten Folge vom Cannapendium Podcast, euer Grow Guide. Mein Name ist Tim, an meiner Seite wie immer Tim.
Hi!
Heute geht es im Speziellen darum, wie besorge ich mir Samen, welche Samen besorge ich mir, wie lasse ich sie keimen, wie werden sie umgetopft, was passiert danach
und worauf sollte ich achten? Gut, das letzte Mal haben wir geredet über Equipment, wie bereite ich mich vor, hauptsächlich für mein Indoor Grow.
Richtig, ich habe mir jetzt mittlerweile auch mein Zelt besorgt, also ein Komplettset.
Sehr gut.
Steht jetzt im Keller, aber noch unbestückt.
Okay, unbestückt heißt, der Kollege braucht jetzt Munition.
Genau, wo kriege ich die her?
Samen reden wir hier im Expliziten, wo bekommst du Samen her? Also relativ easy, ja. Im Internet gibt es einen Haufen Anbieter, was Samen angeht, über große, namhafte bis auch schon kleinere Breeder kann man sich hier austoben.
Gibt es da dann irgendwelche Einschränkungen, irgendwas, was ich beachten muss oder kann ich einfach wild losbestellen?
Ja, grundsätzlich kannst du wild losbestellen. In Deutschland ist die Bestellung und die Einfuhr auch aus EU-Mitgliedstaaten absolut legal, darf man machen.
Okay, aber nicht aus dem EU-Ausland?
Anscheinend nur aus dem EU-Inland, also wie gesagt, EU-Mitgliedstaaten.
Okay, einfach daran halten, dann fahrt ihr gut.
Genau, gibt es keinen Ärger.
Und ich kann mir einfach jeden Samen bestellen oder gibt es da dann auch noch was ich beachten muss?
Ja, also beachten sollte man auf jeden Fall, wenn man zwischen 18 und 21 Jahre ist, also unter 21 Jahre über 18, dann darf man natürlich nur Sorten anbauen und großziehen, die einen THC-Gehalt unter 10% haben.
Und über 21 Jahren gibt es dann auch keine Beschränkung nach oben hin, oder?
Bisher kenne ich noch keine, ne.
Das ist klar, gut. Aufgrund meiner Altersklasse dürfte ich mit über 10% kein Problem haben, sage ich jetzt mal.
Ja, bei mir war es auch ganz knapp.
Genau, also ich habe mir jetzt die Samen bestellt, die liegen jetzt bei mir daheim. Wie mache ich denn weiter? Soll ich dir mal einfach mal sagen, wie ich es machen würde als Anfänger oder willst du direkt loslegen?
Nee, du, hau raus, sag mir gern, was deine Idee jetzt wäre, wie du die ganze Chose starten würdest.
Also, und zwar, wenn ich in meinem Garten irgendwas angepflanzt habe und von Saatgut auf angefangen habe, habe ich mir ganz gern so Kokos-Quelltabletten geholt.
Aha.
Die legt man einfach ins Wasser, die gehen auf, dann habe ich so ein kleines Mini-Gewächshaus, passen glaube ich 27 solche Tabletten rein.
Ja.
Und dann hätte ich einfach mal abgewartet. Ich habe jetzt aber auch gelesen, Cannabis ist ein Dunkelkeimer.
Ja.
Müsste ich ja dann theoretisch relativ tief in diese Kokos-Tabletten reinlegen. Oder halt das Gewächshaus abdecken.
Ja. Ja gut, ich meine, den Stress kann man sich geben, ja. Also durchaus kann man das machen. Ich meine, wenn sie in der Quelltablette drin sind, haben sie es ja normalerweise dunkel. Machen ja auch viele in Erde direkt, ja, und lassen es da keimen.
Ja, manche Samen legt man halt oben auf die Kokos-Quelltabletten drauf.
Ja.
Oder tut sie leicht bedecken, aber komplett dunkel sind sie dann in den meisten Fällen eher nicht, hätte ich jetzt gesagt.
Ja, also Cannabis ist eher ein Dunkelkeimer.
Okay.
Ja. Also da sollte ich schon gucken, dass relativ wenig Licht rankommt und reinkommt.
Und von der Temperatur her?
Immer so zwischen 20 und 25 Grad halten, das ist das Beste erfahrungsgemäß. Es gibt hier aber auch, wie gesagt, noch verschiedene Techniken, diese Samen keimen zu lassen.
Okay, ja, dann haben wir eine raus.
Ja, also ich habe da grundsätzlich drei gängige Methoden, die ich nutze. Das ist zum einen, kann ich es einfach nur in Wasser keimen lassen.
Einfach den Samen in Wasser reinschmeißen.
Jawohl. Ich nehme da meistens einfach eine Tasse und eine Untertasse, die ich oben drauf mache, in die Tasse.
Also, das dunkel ist dann?
Genau.
Okay.
Und in die Tasse fülle ich einfach nur Wasser rein, schmeiße den Seed da rein, schaue, dass ich die Tasse so platziere, dass ich eben meine 20 bis 25 Grad habe.
Fensterbrett, Heizung.
Ja, Fensterbrett, okay. Ja, und oder Heizung, ja, nicht direkt auf die Heizung stellen am besten, weil da wird es meistens ein bisschen wärmer und durchkochen will ich den Seed eigentlich auch nicht, zumindest in den meisten Fällen. Ja. Dann gibt es noch die Möglichkeit, in einem nassen Cewa, Tempotaschentuch oder eben Watte keimen zu lassen.
Okay.
Das befeuchte ich auch, also mach's nass unter Wasser, leg's dann gerne zwischen zwei Untertassen, dass ich eben auch diese Dunkelheit gegeben habe. Und steckt das ganze Thema dann nochmal zusätzlich in den Gefrierbeutel, dass die Luftfeuchtigkeit da drin eben drin bleibt, dass nicht jeden Tag nachbewässern muss.
Mhm.
Und die dritte Möglichkeit, das glaube ich auch die gängigste ist ja ähnlich wie du es auch machst, einfach den Samen direkt in die feuchte Erde.
Mhm. Okay. Ja.
Hier rate ich immer an, so 1,5 Zentimeter Tiefe. Das ist eigentlich optimal, erfahrungsgemäß.
Okay, ja, das ist dann tiefer als in diesen Kokos-Quelltabletten.
Genau, ja. und dann auch ruhig oben die Erde ein bisschen andrücken. Ja, ich sage immer, sorg dafür, dass es unten lockere Erde ist, aber oberhalb von dem Loch, wo du den Samen reingemacht hast, ruhig ein bisschen andrücken die Erde, leicht, dezent, alles immer mit Gefühl. Einfach, dass die auch, wenn sie dann aus der Erde rauskeimt, die Samenschalenreste noch schön abstreift beim aus der Erde brechen.
Mehr okay, weniger. Dass sie sich einfach so ein bisschen freischabt.
Ja, genau. Ja, okay. Weil dann läuft einfach weniger Gefahr, dass diese Samenschale nachher am Keimling, an der kleinen Pflanze oben drin
hängen bleiben. Ja, die muss man dann immer entfernen, sonst kommen die Blätter nicht raus.
Jawohl, genau. Und das, ja, da passieren halt viele Unfälle, ja. Okay. Das ist am besten mit einer Pinzette und sehr, sehr vorsichtig dann entfernen.
Den Samen allgemein auch nicht mit den Händen anfassen, hast du mal gemeint.
Ja, genau, nachdem er gekeimt hat. Ja, da geht es hauptsächlich um den Keimling, der da rauskommt.
Davor ist egal?
Davor ist egal.
Okay.
Davor ist vollkommen egal, ja. Nur ich arbeite immer mit Pinzette, wenn ich dann den zum Beispiel vom Zeber runternehme oder sonst was, dass ich eben mit den Händen nicht an den Keimling mit jetzt seinen Mikrowurzeln rankomme, weil ich da eben viel zerstören könnte.
Okay, oder Bakterien.
Genau, kontaminieren.
Ja. Ja. Was hältst du davon? Wir machen einfach mal alle drei Methoden und gucken, welche am besten anschlägt. Und dann machen wir vielleicht auch ein bisschen was auf Instagram, das Ergebnis.
Das machen wir auf jeden Fall, ja. Ich meine, können wir dein Crow direkt für nutzen, ja, dass wir einfach mal die drei Seeds, die wir dir jetzt zur Verfügung stellen oder die du jetzt bestellt hast, dass wir die einfach auf alle drei Methoden mal keimen lassen und dann einfach mal im Namen der Wissenschaft, welche Keimmethode kam denn am schnellsten, ja.
Science!
Science, genau. Ja, und dann sehen wir gleich, wie und was. Hier könnt ihr uns übrigens auch gerne mal eure Erfahrungen selber in die Kommentarleiste bei Instagram reinhauen. Wir sind mega neugierig, was eure Erfahrungen so sind.
Ja, vielleicht habt ihr einen besseren Weg gefunden und wir lernen auch gerne von jedem.
Ja, genau.
Bevor wir jetzt noch bevor wir jetzt weitergehen im Thema, habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar habe ich jetzt nicht überall, aber immer mal wieder gelesen, dass man eine Autoflower nicht umtopfen soll. Also die Pflanze wird anscheinend direkt im Endtopf gezüchtet.
Ja.
Stimmt es? Oder?
Endtopf, ja, beim Auto. Ja, ja, ich kenne die Aussage. Ich selber kann die nicht bestätigen. Also erfahrungsgemäß, ich habe meine Autos schon immer umgetopft. Mhm. Ich habe den Keimling immer erst in den kleinen Topf rein und wenn ich gemerkt habe, die Wurzelballen, die füllen den Topf aus, bin ich auf den größeren, auf den Endtopf dann schlussendlich umgestiegen.
Okay, und gibt es Vorteile? Also wäre es jetzt schlimm, wenn ich es direkt in den großen Topf reinmache?
Nö.
Spare ich mir das Umtopfen theoretisch?
Ja, rein theoretisch, klar, sparst du das Umtopfen. Viele sagen auch, das würde die Pflanze nur stressen. Wie gesagt, ich selber kann diese Aussagen nicht bestätigen. Ich sehe es halt eher als complicated von daher gesehen, dass du hast halt ja nachher einen 20-Liter-Topf, den du irgendwie auf Temperatur halten musst unter Umständen.
Okay.
Und ich empfinde es halt nur als umständlich. So habe ich viele kleine Töpfe, die ich nebeneinander auf die Fensterbank stellen kann und fertig.
Okay.
Ja.
Macht Sinn. Also wir haben jetzt größtenteils eigentlich nur über die Autoflower geredet, aber es gibt ja noch ein bisschen mehr als die.
Ja, gibt noch andere Arten. Ja, also es gibt die Autoflower, klar, damit haben wir jetzt schon ein paar Mal drüber geredet. Es gibt aber auch noch photoperiodische Arten auf Deutsch oder zu Englisch, was man öfters hört, Photoperiod Seeds, ja.
Mhm.
Das heißt, es sind die Pflanzen, die nachher mit dem Lichtzyklus wachsen.
Die auch länger brauchen.
Die auch länger brauchen, diese ganzjährige Pflanze, die man erwähnt habe, den vorhergehende Folge. Und dann gibt es noch feminisierte Sorten.
Mhm.
Ja, das sind Autos wie Photoperiod-Pflanzen, die einfach nur rein auf weibliche Gene gezüchtet worden sind. Mhm. Sprich, da bekommst du immer Weibchen raus.
Okay, also du hast eine 100%-Quote einfach.
Genau. Dann gibt es noch die schnellblütende Sorten oder auch Fast-Flowering-Seeds. Ja, das sind auch photoperiodische Pflanzen, die aber eine viel kürzere Blütedauer haben. Das ist mehr oder weniger ein Mix aus Autoflower und Photoperiod.
Also die brauchen länger als Autoflower, aber nicht so lang wie eine Photoperiod, eine reine.
Ja.
So ein Mittelding.
Ja, genau.
Okay.
Und die Growphase, die kann ich ja variieren, wie lange die dauert. Ja, ich kann die rein theoretisch, kann ich die ein halbes Jahr wetschen lassen. Ja, und dann in die Blüte schicken und die Blüte hat dann halt einen begrenzten Zeitraum.
Okay, und was wäre der Vorteil davon? Also warum sollte ich nicht immer eine Autoflower einfach nehmen, weil die ja schnell wächst? Und
ich sag mal, eine Autoflower hat von daher den Vorteil, dass sie eben klein bleibt, schnell wächst, aber halt dahergehend auch meistens weniger Ertrag bringt.
Aber halt perfekt fürs Zelt ist dann.
Perfekt fürs Zelt, ja. Okay. Und für Eigenbedarf eigentlich auch, ja. Also
man darf ja eh nicht über diese Grenze von 50 Gramm was.
Ja, genau. Und da reichen Autoflowers bei Weitem. Ja.
Okay.
Vor allem, wenn ich drei Stück habe, das reicht bei Weitem.
Ja.
Ja, dann Photoperiod, also ich gehe jetzt einfach mal von Feminisierten aus, weil ich gehe jetzt mal davon aus, dass keiner von euch da draußen Bock hat, sich Männchen hochzuzüchten.
Warum eigentlich nicht?
Ja, eigentlich eine gute Frage. Das Problem ist, wenn ich eine männliche Pflanze tatsächlich mal zwischen meinen weiblichen Pflanzen entdecken sollte. Und das entdecke ich erst, wenn es natürlich in die Blütephase übergeht. Ja.
Woran erkennt man das?
Dass die männlichen Pflanzen, die haben sowieso Pollensäcke. Ja. Die haben so Pollensäcke entwickeln, die statt Buds. Die weibliche Pflanze entwickelt immer Härchen, ja, so kleine weiße Härchen. Daran erkenne ich, dass die weiblich ist.
Okay.
Ja, und die Männchen, die machen eben nur so sehen aus wie die Eier von der Pflanze. Ja. Tatsächlich sind so Pollensäcke. Ja, da stellen wir euch auch gerne nochmal ein Bild in Instagram rein. Gar kein Stress, dann könnt ihr auch den Unterschied da mal direkt live sehen. Wenn ich so eine entdecken sollte im Zelt, sofort ummachen. Ja. Okay. Das kommt ganz einfach daher, weil wenn die Pollensäcke natürlich ausreifen, die ihren Pollen entwickelt, bestäubt die dir deine weiblichen Pflanzen.
Okay.
Und deine weibliche Pflanze macht dann statt schönen Buds, die ich eigentlich haben will, macht die lauter Samen.
Ach so.
Und machte die komplette Ernte am Arsch.
Okay, also wenn ich die Dinger sehe, raus damit.
Sofort.
Raus damit.
Ohne Umweg. Jetzt
es wird verhütet. Ja.
Raupen und männliche Pflanzen sind unsere größten Feinde.
Okay.
Klassiker. Ja. Aber wie gesagt, wird dir nicht passieren bei feminisierte Samen.
Und jeder Hersteller schickt eigentlich auch nur feminisierte Samen.
Je nachdem, was ich bestelle, ja. Was natürlich passieren könnte, ist, wenn du irgendwas falsch machst beim Licht oder eben beim Training oder sonst was von der Pflanze, dass sie dir zwittert. Ja, da redet man dann von einer Hermie, wenn die zu sehr gestresst wird.
Was?
Der Blick. Hermie bedeutet, oder dass sie zwittert, ist, dass sie eben sich selbst bestäubt. Durch Stress eben anfängt, Samen zu entwickeln.
Okay, und das kann auch eine feminisierte Pflanze machen?
Ja, ja. Okay. Ja, wenn ich die dementsprechend stresst, einen Lichtzyklus, keine Ahnung, wenn ich den jetzt über einen Monat auf 12-12 hatte oder 16-8 oder wie auch immer und fange dann an, plötzlich da irgendwas gravierend umzustellen, also dann stresst es die Pflanze und dann sagt die, okay, bevor ihr die Welt untergeht, vermehre ich mich nochmal schnell. Ja.
Okay.
Und viele sagen dann, ja, bist doch geil, dann habe ich neue Seeds. Ja, aufpassen, diese Seeds, die neigen dann halt auch dazu, Zwitter zu werden.
Okay.
Und auch das versorgt mir natürlich wieder meine Buds.
Okay, alles klar.
Da kommen übrigens dann auch eure Baggy-Seeds her.
Was sind Baggy-Seeds?
Ja, das sind die Seeds, mit denen jeder kleine Grower einmal angefangen hat. Ja, das sind die Seeds, die man in seinem kleinen Tütchen der Ware findet, sage ich jetzt mal.
Ach so. Also von den Arten her sind wir dann einigermaßen durch. Ich würde mich aufgrund meines Zeltes im Keller dann für eine Autoflower vermutlich entscheiden.
Ja.
Also einen schnellen Ertrag, eine kleine Wuchshöhe.
Ja.
Und dann kommt eben noch die Frage auf, welche Sorte nehme ich denn? Da gibt es ja auch noch ein paar kleine Unterschiede.
Oh ja. Ja gut, also jetzt hier wirklich im Detail auf die Unterschiede einzugehen, würde ja extrem den Rahmen sprengen. Ich werde das jetzt einfach mal in gekürzter Fassung jetzt einmal kurz so zusammentragen. Ja?
Und dann gibt es noch eine große Folge, wo wir dann explizit wirklich drauf eingehen. Da habe ich auch einige Fragen dazu.
Ja.
Also nur mal kurz anschneiden.
Genau.
Indica Sativa.
Terpenprofil, auch was ganz, ganz Wichtiges. Ja. Aber wie gesagt, da machen wir eine separate Folge, ja. Weil das wäre krank jetzt. Gut, also grundsätzlich muss ich mir bewusst werden, was will ich denn für eine Pflanze? Ja. Es gibt Indicas, Sativas. Ja. Das ist mal der große Oberbegriff, über den wir jetzt reden werden. Mhm. Ja. Beim Indica-Gras, das ist ein Gras, das eher aus dem indischen Raum kommt, gerade so Afghanistan, Pakistan und KKG.
Zentralasien, habe ich gelesen. Mal.
Genau, Zentralasien. Daher stammt die Pflanze und wird damit assoziiert, dass er eher so ein körperliches High- und Entspannungsgefühl hervorruft. Mhm. Ja, das ist das, wo man so aus Erzählungen kennt, boah, ich habe ihn geraucht und hat mich so ins Sofa gedrückt. Ja, das war dann höchstwahrscheinlich ein Indica, was der geraucht hat.
Das Stoned dann auch, der Begriff, der
dafür genau. Oh, das ist, ja genau, das ist sehr gut, dieses Stoned High. Ja. Ja. Beim Sativa ist das eher wieder so ein aufpuschendes High. Ja. Mhm. Also hier wirklich dieses High, Indica Stoned, Sativa High. Mhm. Ja, wo dann auch diese Lachflashes entstehen.
Ja, das ist so. Typische, was man aus diesen Kifferfilmen kennt.
Ja, genau. Ja. Dieses Euphorische auch, ja, wo man das kleinste Ding ist, sich einfach eine halbe Stunde lang den Arsch lacht. Ja.
Die auch gar nicht witzig sind.
Ja, kommt immer mal ehrlich. Ja, komm, wenn du nicht daneben sitzt, sind sie meistens wahrscheinlich nicht so witzig, ja. Wenn du eben
von außen betrachtet.
Ja, wenn du in der Situation drin bist, ja, da kannst du dir schon richtig mies den Arsch lachen. Ja.
Okay.
Ja, genau.
Also dann eher Indica, eher so dieses körperliche Entspannungsgefühl und Sativa aufputschend, euphorisch, witzig.
Jawohl, genau.
Okay, so. Alles klar.
Genau. Und da muss ich ja wissen, ja, was bin ich eher für ein Typ? Gibt natürlich auch viele Hybriden, ja. Das wird ihr da auch ganz oft lesen, wenn ihr da Samen bestellt. Die haben dann halt verschiedene Anteile, ja, einen gesunden Mix aus beiden. Ganz häufig ist das 60-40-Verhältnis, ja. Diese 60 Indica, 40 Sativa.
Du kriegst ja auch keine 100% Pflanze. Oder gibt es sowas?
Es gibt annähernd, ja.
Also was auch zu 100% Indica, zu 100% Sativa oder sind das immer Mixe?
Das sind immer einen gewissen Anteil Mixe, ja. Okay. Also meistens, also du hast wirklich eine Landrace, ja.
Was?
Eine Landrace, ja, das heißt wirklich.
Du mit irgendwelchen Begriffen,
ich habe keine Ahnung. Na, das ist dann wirklich eine ursprüngliche Cannabis-Sorte. Also eine Cannabis-Sorte, wie sie wirklich in freier Natur wächst.
Okay.
Dann gibt es zum Beispiel die Baguio Gold, ja, was eine Filipino-Race ist, eine Filipino-Art, die auf den Philippinen noch so ursprünglich vorkommt. Oder die Violetta Kalinga zum Beispiel, ja. Und ja, gibt es halt noch ein paar, an die auch schwer ranzukommen ist tatsächlich. Ja, für uns eh kein Thema, weil verboten in Deutschland.
Ja, nur aus EU-Mitgliedstaaten einführen.
Genau, aber grundsätzlich gibt es noch, ja.
Okay.
Was man vielleicht auch noch kurz ansprechen sollte, weil ihr werdet dann auch irgendwann mal auf den Begriff Ruderalis stoßen. Ja? Ruderalis ist für unser Hai eigentlich völlig uninteressant, weil Ruderalis sehr wenig THC und Terpenprofil besitzt. Dementsprechend grundsätzlich sehr uninteressant. Das hat einfach nur was mit der Blüteart von der Pflanze zu tun und auch der Stabilität von der Pflanze, ja. Also das Ruderalis-Gen ist einfach nur dafür zuständig, dass die Pflanze sich selber irgendwann in Blüte schickt. Und ja, wie man das sich schon denken kann, so sind unsere Autoflowers entstanden.
Das ist dann einfach eine Kreuzung mit diesem Ruderalis.
Ja, das gibt es in viele Pflanzen. Also gerade Autopflanzen ist das natürlich auch mit drin. Aber hierzu wird man nochmal eine gesonderte Folge machen, wie gesagt.
Okay,
wird man jetzt nicht speziell darauf eingehen.
Also dann haben wir die Arten besprochen, die Sorte. Ich werde dann vermutlich auf einen Mix gehen, einen Hybrid einfach. Gehen wir mal davon aus, die sind jetzt bei mir alle gekeimt. Ich habe jetzt einen kleinen Keimling da. Ja. Was mache ich denn jetzt damit?
Okay, gut. Zunächst mal guckst du, wie weit schaut der Keimling denn raus? Aber das ist oft eine Frage. Ich würde immer warten, bis der Keimling so einen Zentimeter bis anderthalb aus dem Seed wirklich hervorguckt. Mhm. Ja. Und dann nehme ich den, bereite einen Topf mit Erde vor. Also wie gesagt, ihr könnt den Endtopf nehmen. Ich selber benutze immer noch erstmal kleine Töpfe.
Von was reden wir da, von kleinen Töpfen? Also einfach so diese...
Ja, dimensionsmäßig, die haben einen Durchmesser von 5, 6 Zentimeter oben. Okay. Ja, und dementsprechend, ja, größer sind die nicht. Und dann nehme ich den Keimling, am besten, wie schon erwähnt, mit einer Pinzette. Einfach, dass ich keine Kontamination heranbekomme, keine Bakterien von meinen Händen oder keinen Schmutz oder wie auch immer und auch keine von diesen Mikrowurzeln zerstöre. Hier bitte auch bei der Ceva-Methode eben angesprochen aufpassen. Ja, die wurzeln ganz gerne mal ins Ceva rein, weshalb Gegner dieser Methode, die davon auch immer abraten. Das passiert euch nur, wenn ihr die zu lange da drin lasst. Ja, hier auch vorsichtig vom Ceva ablösen, einfach nochmal befeuchten mit Wasser. Und dann kriegt er die auch mit Gefühl weg. Nur noch mal ein kleiner Einwurf. Dann nehme ich den Samen, wie gesagt, mit einer Pinzette oder irgendwas und stecke den Keimling voraus in die Erde.
Mit der Wurzel nach unten, logischerweise.
Jawohl, genau. Dann mache ich auch so je nachdem, wie lang der Keimling ist, so tief mache ich auch das Loch, sodass ich noch einen halben Zentimeter Erde auf jeden Fall oben drüber habe, dass die Samenschale eben nach oben zeigt.
Wie vorher angesprochen eben.
Ja, und dann kann ich den da reinsetzen.
Okay, und dann oben leicht anpappen wieder die Erde.
Oh, du hörst mir zu. Sehr gut. Sehr gut. Ja, genau.
Und unten locker lassen.
Jawohl.
Alles klar.
Grundsätzlich schauen, dass ich lockere Erde habe. Und dann kann ich das gute Stück entweder nochmal auf die Fensterbank verfrachten oder auch direkt ins Zelt stellen. Ich selber lasse es meistens nochmal auf der Fensterbank, bis auf jeden Fall mal der Durchbruch durch die obere Erdschicht gegeben ist.
Bis die ersten Blätter oben im
rauskommen. Genau. Bis er sich rausstreckt und nochmal seine Blättchen zeigt.
Okay. Ja. Also gehen wir jetzt mal davon aus, das Pflänzchen ist oben aus der Erde raus.
Ja.
Was muss ich denn dann jetzt noch beachten?
Okay.
Ja, also was ist der nächste Schritt?
Ja, das ist wichtig und gut, dass du fragst, weil hier passieren die meisten Fehler.
Ich stelle nur gute Fragen.
Habe ich nie bezweifelt. Ja, beruhig dich bitte. Ja. Nee, also grundsätzlich zu beachten ist jetzt, dass ich dem Pflänzchen genügend Licht auch zuführe. Ja, weil da fangen die ganz oft an, wenn ich die auch zu lange auf der Fensterbank lasse, dass sie anfangen zu spargeln. Ja, spargeln heißt, dass sie einfach brutal in die Höhe wachsen und dünn bleiben. Ja, Und da passiert es ja relativ schnell, dass die abknicken, instabil werden.
So ein Tomatenpflänzchen, da sieht man es ja immer, dass die relativ lang werden am Anfang.
Ja, genau, ja. Ganz genau. Und was auch noch ein großer Fehler ist, was ganz oft passiert, was ich auch in verschiedene Gruppen und Foren jetzt schon ein paar Mal Tipp gegeben habe, bitte überwässert die Pflänzchen nicht. Ja? Die sind noch ganz klein, die haben noch ganz feine Wurzeln, die können noch gar nicht so viel Wasser aufnehmen. Bevor ich hier die ganze Zeit reingieße in die Erde und die Erde völlig sumpfig mache, mache ich das lieber über Luftfeuchtigkeit. Mhm. Weil die Pflanzen am Anfang noch sehr viel Feuchtigkeit über Blätter aufnehmen. Und das kann ich herstellen, du guckst mich gerade so frei.
Ja, ja, ich überlege gerade, wie ich das in der Wohnung oder auf dem Fensterbrett dann realisiere.
Ja, weil nicht jeder von euch hat einen Luftbefeuchter zu Hause. Ich habe tatsächlich einen, weil das einfach praktisch ist, aber braucht ihr nicht. Ja, ihr könnt auch einfach so 1,5 Liter Flaschen, PET-Flaschen in der Mitte aufschneiden und die einfach über die Pflanze drüber stülpen.
Mhm. Ja. Ja, ein Mini-Gewächshaus herstellen.
Das ist im Endeffekt, okay, ja. Also das ist mit ganz leichten Mitteln gemacht. Das mache ich zum Teil, bis meine Pflanze in der zweiten, dritten Woche ist, wo sie schon relativ groß ist. Ich habe dafür so durchsichtige 5 Liter Wasserkanister habe ich abgeschnitten und ich einfach drüber stelle über die Pflanze.
Und dann immer gucken, ob da schön das Wasser kondensiert in der Innen.
Genau, ja. Aber das passiert automatisch, wenn du es unter der Lampe stehen hast und hast eine angefeuchtete Erde, dann passiert das automatisch. Okay. Dann hast du da drin zum Teil Luftfeuchtigkeiten zwischen 70% und 90%. Und hier nicht erschrecken, ja, also ich habe tatsächlich im Zelt in der Grow-Phase stelle ich ganz oft die Luftfeuchtigkeit auf 70%, 80% ein und habe dann mega geile Erfahrungen damit. Mhm. Ja, weil diese feuchte Luft, das ist was, das lieben die kleinen Pflanzen. Wichtig natürlich, klar, wenn sie größer wird, stellt es wieder runter.
Ja.
Ja, ganz wichtig.
Also dann kommen wir irgendwann auch an den Punkt, wo wir uns dann entscheiden müssen, growen wir weiter Indoor, growen wir jetzt Outdoor. Was gibt es denn da noch zu beachten dann?
Mhm. Gut, ich gehe jetzt davon aus, weil du da jetzt auch Bock drauf hast, Indoor-Grow, sprich du willst ins Zelt stellen.
Sprechen wir erstmal über das Zelt am besten.
Ja, genau. Da gibt es zu beachten, klar, dass meine Verhältnisse da drin stimmen. Temperatur, Luftfeuchtigkeit, wie gerade besprochen, und auch die Lampenhöhe. Ja? Je nachdem, was du für eine LED-Lampe hast oder Lampe allgemein hast, schauen die Herstellerangaben rein, wie weit muss denn der Abstand sein, dass die auch ihr Lichtspektrum bekommt und auch nicht zu nah dran ist und verbrennt. Ja? Da ein bisschen einfach schlau machen.
Stelle ich aber die Pflanze dann auch mit diesem improvisierten Gewächshaus mit ins Zelt oder da dann?
Das klar, kann ich machen.
Kann man machen.
Sollst du machen. Okay. Gerade wenn du keinen Luftbefeuchter hast, dann bitte. Ja, okay. Tun.
Und wenn wir jetzt auf das Thema Outdoor gehen, was muss ich da beachten? Ab wann fange ich denn an, das Pflänzchen rauszustellen? Was gibt es da zu beachten für die Umgebung? Das ist natürlich nicht so gut regulierbar wie das Zelt.
Ja. Nee, da würde ich auf jeden Fall drauf achten, dass ich sie erstmal drin halte, bis sie die ersten 2 Nodes, also Knotenpunkte, entwickelt hat.
Fachbegriffe.
Da sind wir wieder. Ja, Nodes oder die Knotenpunkte heißt da die Zweigstellen, wo die ersten Abzweigungen sich dann praktisch abtun von der Pflanze. Ja. Okay. Also das sind wir schon im Alter von 2 Wochen circa, wie halt die Pflanze ist. Das ist einfach schon so ein kleines Bäumchen ist, bevor ich sie rausstelle. Erfahrungsgemäß, Leute, wenn ihr eure Pflanzen draußen raussetzt, in den Boden oder auch in einem Topf rausstellt, egal, streut bitte Schneckenkorn drumherum. Ja, also ihr wollt nicht erleben, eines schönen Morgens aufzustehen und eure Pflanzen sind bis auf den kleinsten Stamm abgenagt, das macht keinen Spaß. Ja, rein persönliche Erfahrung, macht Schneckenkorn drumherum.
Alles klar, Schneckenkorn-Check.
Nee, ich würde die ruhig ein bisschen größer werden lassen, einfach, dass die auch eine gewisse Stabilität haben und Wetter- und Temperaturschwankungen einfach Widerstand.
Und wie auch angesprochen, die Eisheiligen abwarten, einfach, dass
genau, ganz wichtig.
Kein Frosch mehr.
Guter Punkt. Mhm. Ja, einfach, dass ihr auch nachts keinen Frosch habt, genau.
Ja. Und mit welchen Temperaturen kann man da rechnen, wo es dann stabil ist? Einfach über 10 Grad nachts, oder?
Ja, also das halten sie locker aus, nachts 10 Grad, das passt schon, ja. Also grundsätzlich Temperatur halten, die sind die meisten relativ stabil tatsächlich erfahrungsgemäß. Auch meine im Zelt, die halte ich so zwischen 20 und 25 Grad. Mhm. Auch hier je nach Sorte. Ja, manche mögen es wärmer, andere mögen es ein bisschen kälter. Mhm. Ja, da muss ich halt auch gucken. Aber jetzt so die Übernachtungstemperaturen, wenn man es so nennen darf, ja, also so 10 Grad, gar kein Ding. Ja.
Okay, also wir reden dann eher von Frost, wo es dann gefährlich wird.
Genau, das ist gefährlich. Und für die Gewächshaus-User, für die, wo es vielleicht in der ersten Folge nicht gehört haben, was ich früher gemacht habe, um die Temperatur da ein bisschen hochzuhalten, gerne ein paar Grableuchten reinstellen.
Das reicht schon aus.
So. Das reicht aus. Macht da 3-4. Ja, kommt natürlich auch wieder auf die Größe drauf an. Also mein Gewächshaus ist, jetzt müsste ich lügen, 2 auf 2 Meter Grundfläche. Und da habe ich 4 Leuchten reingestellt. Das passt.
Okay.
Ja. wenn ich das Fenster natürlich auch zulasse.
Ja, logisch.
Ja.
Also noch ein Thema, was Outdoor und Indoor betrifft. Düngen. Also wann fange ich denn an mit dem Düngen?
Ja.
Ab welchem Stadium fängt man da direkt von Anfang an? Oder sollte man einfach noch ein bisschen warten, bis die Pflanze einfach Wurzeln gebildet hat, eine bestimmte Wuchshöhe hat?
Ja, ja.
Geht es dann nach der Zeit?
Ja, das auf jeden Fall.
Oder was ist der Indikator, wann fange ich an mit Düngen?
Ja, und wie viel dünge ich auch?
Und wie viel, ja.
Ja. Also nicht vor der zweiten Woche. Also ich fange immer erst nach der zweiten Woche an zu düngen. Und was die Menge angeht, ja, also wenn ihr einen Düngermittelhersteller habt, dann gibt es von denen auch Feeding Charts. Ja, also Feeding Charts heißt einfach eine Tabelle, ab welcher Woche ich von welchem Dünger wie viel hinzugebe. Mhm. Auf welche Wassermenge auch. Ja.
Eine kleine Anleitung einfach.
Da gibt es sehr gute Anleitungen online auch. Können wir euch gerne mal verlinken, dieses Feeding Chart. Da könnt ihr euch da mal schlau machen.
Mhm.
Bitte nicht zu früh anfangen, weil zu scharfe Erde tötet euer Pflänzchen. Punkt.
Ja, Punkt ist ein gutes Stichwort. Wir haben jetzt eigentlich alle Themen besprochen, die ich so vorbereitet hatte oder wo ich mir Fragen dazu gestellt habe.
Ja.
Ich würde einfach noch kurz zusammenfassen, die wichtigsten Dinge, die ich für mich mitnehme, wären dann die drei unterschiedlichen Keimarten. Da werden wir euch dann auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was am besten funktioniert hat.
Ja.
Werden wir das dann auch auf Instagram vermutlich mal darstellen, was da zum Ziel geführt hat. Dann die Setzlinge nur mit Pinzette anfassen, um Bakterien und Verschmutzung zu vermeiden.
Jawohl.
Und beim Umtopfen den Samen mit der Wurzel nach unten einpflanzen, oben leicht anpressen, damit sich die Samenschale lösen kann.
Genau.
Vernünftige Luftfeuchtigkeit herstellen und ganz wichtig, nicht überwässern,
einfach ganz genau.
Schimmel vorzubeugen, weil die Wurzel sowieso noch nicht aufnehmen kann.
Ganz genau.
Okay.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier den Sack zu.
Machen wir den Sack zu.
Ja, wir kommen zum Ende der Folge, weil jetzt haben wir auch schon wieder fast eine halbe Stunde am Start hier. In der nächsten Folge befassen wir uns dann damit, okay, wie begleite ich den Wachstum einer Pflanze weiter? Das heißt, wir gehen nochmal spezifischer darauf an, welche Lichtzyklen stelle ich ein, wie gieße ich meine Pflanze auch, wie regelmäßig sollte ich das tun. Wir werden außerdem über Trainingsmethoden sprechen und was kann ich alles aus meiner Pflanze machen. Das heißt, wie zum Beispiel kann ich die hochwachsen lassen und wie stelle ich auch die besten Bedingungen für meine Pflanze ein, um eben nachher quantitativ und qualitativ einen Mega-Ertrag zu haben.
Vergesst nicht, uns auf Instagram zu folgen, canapendium-growguide. Für themenbezogenes Material werden wir da online stellen, aber auch Daily-Content.
Wir freuen uns über eure Abos und wenn ihr Fragen habt, dann stellt ihr uns ja einfach.
Stellt die Fragen.
Gut. Jetzt müssen wir aber nochmal schön zu einem ernsteren Thema kommen, wie immer. Und zwar,
wie immer gilt, wir wollen niemanden dazu animieren, Cannabis anzubauen oder zu konsumieren, wenn das nicht sowieso eure Intention war. Haltet euch an die Regeln und Gesetze, geht einfach verantwortungsvoll mit dem ganzen Thema um und dann ist auch alles cool.
Genau. Einzuwerfen wir ja auch noch. Unser Podcast richtet sich rein an Erwachsene. Wir befürworten den Konsum von Jugendlichen absolut nicht, denn Jugendschutz steht immer noch an oberster Stelle. So, damit wären wir auch schon wieder am Ende unserer Folge heute angelangt. Hat uns wie immer eine riesen Freude bereitet. Wir hatten sehr viel Spaß. Wir wünschen euch einen geilen Tag, geile Zeit und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.
Bleibt gesund.
Bis dahin. Ciao.
Ciao.